Kaffe, tåkkes, fire dager, dreierkant til forbehold.
Hallo und herzlich willkommen zu Dreierkette VBH, Folge 130. Wir heißen euch mal wieder herzlichst willkommen in unserer Intrigerenrunde hier. Wir freuen uns natürlich jedes Mal, wenn ihr einschaltet. Und auch in dieser Woche haben wir natürlich einiges für euch vorbereitet. Natürlich werden wir die Fußballwelt für euch sezieren und einordnen. Brian hat ein wunderbares Quiz dabei. Ihr dürft euch wie jede Woche auf Kicktipp aktuell freuen. Und vielmehr dürft ihr euch wie jede Woche auf zwei meiner freuen, die mit mir das Ganze hier seit 130 Folgen und wahrscheinlich noch mehr durch die ganzen Spezialfolgen bestreiten. Hoffentlich dieses Mal ohne technische Probleme, Hannes, wie jeder Tisch.
Ja, ich hoffe es auch. Ich muss sagen, ich habe etliche Nachrichten bekommen aus unserer Hörerschaft, die sich darüber chauffiert haben, dass ich nach 130 Folgen nach wie vor technische Probleme habe. Ich habe geguckt, mein Laptop muss keine Updates machen, meine Kopfhörer sind geladen, meine Internetverbindung ist stabil, es sollte eigentlich nichts unserer 130. regulären Folge im Wege stehen. Mich freut sehr. Ja, das Wetter lädt eigentlich zu der Podcast-Aufnahme ein, deswegen freut es mich und ich gebe das Wort zurück an dich, Lavalle.
Ja, ich begrüße den Dritten in der Runde, der uns schon gemobbt hat, weil er, ich glaube, in Süddeutschland deutlich besseres Wetter hat als wir mit unserer Suppe hier in Berlin. Aber ich schaue in müde Augen, ich schaue in einen müden Brian. Ich glaube, das ist die Frischluftpeitsche von gestern noch.
Ja, ja. Nein, gestern war traumhaft oben auf dem Berg. Aber gestern war generell traumhaft Wetter, auch in Konstanz, soweit ich gehört habe. Ja, ich freue mich, dass Hannes dabei ist. Ich freue mich, sein Gesicht zu sehen. Ich würde nur sagen, Hannes, technische Probleme bei uns, mehr Tradition als RB Leipzig. Also den Kommentar, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, auch wenn er nicht von mir selber ist. Grüße gehen raus. Ja. Aber sonst würde ich sagen, bin ich frohen Mutes. Ich meine, wir nehmen hier gerade, wir müssen ganz kurz noch sagen, Aufnahme ist, Stand?
Ja, Sonntag, 8. Februar, 17.08 Uhr nehmen wir auf. Das heißt, momentan läuft gerade auch noch Bundesliga und vor allem, was bei mir auf dem Second Screen läuft, ist natürlich die ersten Medaillenentscheidungen im Eiskanal. Heute Männer-Einsitzer-Rodel ist heute Medaillenentscheidung. Nachdem ich vorhin schon Mixed-Staffel-Biathlon gesehen habe, wie die Deutschen auf Rang 3 gelaufen sind und die glorreiche Emma Eicher in der Abfahrt der Damen in Cortina auf 2 gerast ist. 400stel haben gefehlt. Das war wirklich eine saubittere Angelegenheit. Aber wo wir gerade schon beim Thema sind, ihr merkt, ich bin tief, tief drin. Winter Olympische Spiele, das ist mein Ding, das ist mein Metier. Ich habe es Hannes gestern auch ein bisschen erklärt. Das ist so für mich eigentlich mit das größte Sportereignis, das man da kriegen kann. So. Wie ist eure Beziehung zu Olympischen Spielen und vor allem im spezifischen Winter Olympische Spiele?
Ja, du hast ja heute da reingeschrieben und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe dann heute auch die Abfahrt geschaut mit Emma Eicher und das war ja Wahnsinn. Also sowas habe ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen, auch was kommentatorenmäßig anging. Man muss dazu sagen, Lindsay Vonn ist trotz eines Kreuzbandrisses angetreten und dermaßen schwer gestürzt, dass man sich kurz überlegt hat, was da wohl passiert ist, weiß man auch, glaube ich, jetzt nicht bisher. Deswegen, es war eine Abfahrt und ein Sportereignis, was man sich eigentlich nicht so wünscht zu sehen. Ich habe darüber nachgedacht und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde bei Olympischen Spielen ganz viele Sportarten einfach zu langweilig, dass es sich wirklich großartig anfühlt. Ich finde es insgesamt als Ereignis schön, aber ich finde einfach zu viele Sportarten zu monoton, zu wiederholend. Und da muss ich dann auch sagen, die Details kenne ich zu schlecht, damit es sich anfühlt wie bei Fußball bei mir. Also so geht's mir zumindest. Nicht, dass ich es schlechter reden will, ich finde einfach nur die Sportarten zum Zuschauen dann teilweise ein bisschen zu monoton. Jetzt keine Ahnung, also ich habe dann ein bisschen rübergeschalten auf Langlauf bei den Männern. Also, sorry.
Ja, aber das.
Ja, aber.
Das guckt sich ja auch keiner an.
Ja. Ja. Aber das ist so ein bisschen immer so mein Kritikpunkt. Oder jetzt auch bei Olympia, keine Ahnung, Leichtathletik, 400-Meter-Lauf ist ja vielleicht noch ganz nett, aber den 22-Kilometer-Marathon, weiß ich nicht, ob ich den anschauen muss.
Hannes, Winterspiele, dein Bezug durch Südamerika wird wahrscheinlich eher etwas begrenzt sein.
Ich glaube, es ist ganz exemplarisch, wenn wir sehen, wie viele Athleten meine zweite Heimat vertreten. Nämlich genau einer. Ich fand das ganz witzig, weil ein News-Outlet aus Ecuador hat geschrieben, Klaus Jungblut, dieser Athlet, ist wieder Fahnenträger. Und dann dachte ich so, ah krass, das heißt, es fährt noch jemand mit. Nee, er ist der Einzige, dementsprechend ist er der einzige Fahnenträger oder der einzige Kandidat darauf. Und um deine Frage zu beantworten, ich liebe Olympische Spiele. Ich schaue es mir, also die Olympischen Sommerspiele schaue ich mir wirklich sehr, sehr gerne an. Egal, was läuft, also Kugelstoßen, Weitwurf, Kajak, gucke ich mir an, vor allem, keine Ahnung, wenn es so ein entspannter Sonntag ist, wenn gerade das Wetter nicht dazu einlädt, irgendwie rauszugehen, dann finde ich es perfekt. Und ich muss sagen, ich habe das erste Mal jetzt meinen 26 Jahren mit den Olympischen Spielen im Winter oder mit den Winterspielen eine ähnliche Beziehung angefangen. Ich hatte davor, muss ich gestehen, noch nie irgendeine Sportart gesehen, die irgendwas mit den Olympischen Winterspielen zu tun hat. Noch nie. Ich stand selber noch nie auf Skien. Ich war noch nie in einem Skigebiet. Ich weiß gar nicht, ob mein Papa jetzt ein sehr überzeugter Skifahrer ist, aber er hat es zumindest in den 30 Jahren, wo er jetzt drüben ist, nicht vermisst oder nicht gesagt, dass er es vermisst. Dementsprechend in der Familie ist es kein Bezug. Ich fand es ein bisschen, wie Noah gesagt hat, monoton. Ich habe mir, wie heißt es, Abfahrt, also wir die da runterfahren.
Ja.
Das fand ich super interessant, die ersten 10 Minuten.
Ah, das stimmt, du hast die Herren gestern geschaut, ne?
Ich habe die Herren gestern geschaut und heute auch. Heute tatsächlich, wir haben uns mit meiner besseren Hälfte Too Good To Go geholt. Kennt ihr das?
Ja.
Für die, die es nicht kennen, checkt das mal ab. Eine App, wo man Essen retten kann. Wir haben uns bei einem Hotel Frühstück geholt, war richtig nice. Das Brot war von vorgestern, also damit können wir eine Bank überfallen. Aber wir haben uns geholt, haben uns die Abfahrt angeschaut. Und ich muss nur recht geben, also es war interessant. Die ersten 10 Minuten danach dachte ich mir so, ja.
Und Abfahrt ist ja noch eines der geileren Sachen, ne, muss man ehrlicherweise sagen.
Aber ich dachte mir so, ja. Ja,
da würde ich ja fast sogar widersprechen. Da würde ich wirklich widersprechen. Es gibt echt andere Sportarten, die noch viel, viel spannender sind. Ich finde zum Beispiel das Problem bei Abfahrt und Super-G, also den Speed-Disziplinen im Ski-Alpin-Bereich, um jetzt ein bisschen detaillierter zu werden, läuft das Ganze ja so, aber es gibt nur einen Lauf. Das heißt, es ist natürlich auch ein bisschen, es gibt nur eine Chance. Du hast nur einmal diese 2,5 Minuten im perfekten Lauf hinzulegen. Was natürlich bei den Technikdisziplinen schon cooler ist, beim Riesenslalom und Slalom in dem Fall, dass es halt zwei Läufe gibt und die addiert werden. Das heißt, du qualifizierst dich im ersten Lauf, wenn du da unter die Top 30 kommst, kommst du in den zweiten Lauf und da werden deine Läufe addiert. Mixt es nochmal so durch, macht es ein bisschen spannender. Aber auch abgesehen, jetzt mal wegzukommen vom Ski-Alpinen-Bereich, kann ich euch nur empfehlen, mal so ein paar andere Sportarten anzuschauen, die man normalerweise vielleicht nicht sieht. Was ich immer wirklich gern angucke, ist auf jeden Fall immer Biathlon. Biathlon ist eigentlich immer interessant, ist immer spannend. Was immer spannend ist, sind alles, was Skicross angeht, ist auch ultra cool. Oder auch dieses ganze Slopestyle-Zeug oder Halfpipe und also diese Freestyle-Disziplinen im Skibereich. Und ganz besonders darüber, das wollte ich euch hier an der Stelle am prominentesten platzieren, ist dieses Jahr wirklich, ich leg's euch ans Herz, verfolgt das Eishockey-Turnier. Also verfolgt wirklich die Disziplin Eishockey, weil das erste Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren hat die NHL alle Spieler freigegeben. Das heißt, es ist wirklich so der Fall, dass die weltbesten Spieler alle zusammenkommen und einen Wettbewerb ausspielen. Das wird verrückt. Zumal muss man sagen, dass Deutschland auch wirklich echt eine gute Truppe mit am Start hat.
Ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt, der geil ist. Auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, glaube ich. Kann ich mir auch, wenn ich mal anschaue, ich möchte nochmal ganz kurz auch generell über Olympia reden. Du hast auch geschrieben in der WhatsApp-Nachricht von einem Hype, der eingesetzt hat. Da war ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was du damit gemeint hast? Weil ich fand jetzt eigentlich immer ja ein großes Event.
Oder meinst du, es war immer ein großes Event, aber das ist, man sieht eine total spannende Entwicklung, weil gerade die Winterspiele hatten die letzten Spiele, die waren 2014 in Sochi, dann 2018 in Pyeongchang und dann 2022 in Peking. Und das waren total abgeschottete Spiele irgendwie und total künstlich inszenierte Spiele. Und jetzt hast du wieder Spiele so im Herzen von Europa, in Milano Cortina oder halt allgemein, ich sag immer allgemein eher so in den italienischen Alpen, weil das ist ja ultra verstreut in dem Fall. Und tatsächlich ist es ja witzigerweise, das hat so einen Hype irgendwie ausgelöst, finde ich, vor allem aber auch durch Paris 2024, weil du da halt auch so mitten in Europa Olympische Spiele hattest. Und ich hatte, also vielleicht ist es auch meine Bubble durch meinen Beruf, das kann natürlich schon auch sein, aber ich finde, überall um mich rum, mein komplettes Insta ist nur noch voll mit Olympia-Content. Das ist so. Und ich finde, es ist schon prominenter als in den letzten Jahren.
Ich verstehe,
wo du glaube das eben wegen der Entwicklung, dass es wieder in so, in Anführungszeichen, so die Heimatländer des Olympionismus gekommen ist.
Ich sehe den Punkt absolut, aber ich denke, da greift vielleicht ein bisschen nicht die Tatsache, dass es mit deinem Job zu tun hat, sondern die Tatsache, dass halt so eurozentristisch ist. Und wahrscheinlich auch mit den Uhrzeiten besser erreichbar, also von den Uhrzeiten besser schaubar, von dem Feeling her. Also ganz ehrlich, so eine Fußball-Weltmeisterschaft in Madagaskar wäre natürlich irgendwann mal super interessant, aber dadurch, dass Madagaskar keine traditionsreiche Fußballgeschichte hat, wird es immer so ein bisschen flat fallen. Und da verstehe ich den Punkt, dass es dann cool ist, wenn es wieder in diese Heimatländer zurückkehrt. Den Punkt sehe ich absolut. Was ich aber sagen muss zu den Winterspielen, ist eine sehr helle Veranstaltung. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja, Wintersport ist halt, da machst du nix. Ja, das ist also jetzt nicht gerade, es trotzt jetzt nicht an Diversität.
Digga, ich hab's echt nicht gecheckt erstmal, was du gerade gesagt hast. Ich meinte wegen, ja, nee, ich hab gedacht wegen Schnee. Tatsächlich kannte ich diesen Begriff auch nicht, den habe ich in Washington gelernt. Da hat auch mal eine Kollegin gesagt, dass die ganzen Lobbyveranstaltungen, they are very bright events. Und da meinte ich so zuerst so, hey, so bright im Sinne von, die Leute sind smart, they are bright people. Und ich so, nee, guck dich mal um. Und ich so, ja, was ist denn? Und ich so, ja, hier sind halt alle aus wie du. Und ich so, ah, oh, shit, okay, ja.
Ja, ich würde noch ganz kurz bei dem Eurozentristisch ein bisschen eine andere Perspektive reinbringen. Ich glaube nicht, dass es eurozentristisch ist, sondern ich glaube, dass es eher, wie du sagst, so diesen Bezug halt braucht. Und halt so in Sochi, Pyongyang und in Peking waren das so ultra konstruierte Spiele. Das heißt, alle Sportstätten mussten erstmal gebaut werden. So Pisten mussten erstmal gebaut werden. Es gab keine Skigebiete davor, wo man das austragen konnte. Und jetzt bist du halt wieder in so einem Traditions-Wintersportort. Und das ist ja, deshalb würde ich diesem Eurozentristischen widersprechen, weil eine Fußball-WM in Katar oder in Saudi-Arabien ist auch ultra künstlich inszeniert. Aber eine Fußball-WM in Brasilien oder Argentinien fände ich auch mega geil. Und das ist ja dann auch keine eurozentristische Perspektive. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ja.
Es geht so um die Legacy so ein bisschen. Gerade wenn du jetzt so guckst in den Ski-Alpin-Bereich, die fahren halt in ultra legendären, auf ultra legendären Pisten mit Cortina und Bormio dementsprechend. Es holt mich einfach ab. Ich bin aber auch großer Wintersportfan.
Ich muss eine Sache, da muss ich sagen. Ihr wisst, ihr kennt ja meine Faszination mit Brücken. Weißt du, wenn mir irgendjemand mal erklären will, wie Hängebrücken und Brücken generell funktionieren, geil. Und jetzt mache ich einen Appell an alle, die uns zuhören. Erklärt mir gerne, wie diese Abfahrt-Skipisten präpariert werden.
Eis und Salz.
Das fand ich das Überragendste. Und ganz kurz, diese blaue Linie, die den Bereich.
Ja, das Farbe.
Ist das ein Dude oder eine Dudin oder ist das mittlerweile eine Maschine, die das macht?
Nee, das sind Menschen. Ich kann dir da mal ein Video schicken, das ist witzig. Die fahren da mit so einem Fass auf dem Rücken runter und sprayen das so in den Schnee rein.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das anzuschauen wäre wahrscheinlich interessanter als die Abfahrt.
Digga. Abschlussfrage, bevor wir zum Fußball kommen. Aus dem Bauch heraus, wenn ihr heute anfangen würdet zu trainieren, bei welcher Disziplin könntet ihr am ehesten in 4 Jahren teilnehmen?
Ich glaube, ernsthaft teilnehmen, auf jeden Fall Curling, weil das ist, glaube ich, eine Disziplin, wo man, glaube ich, jetzt nicht sportliche Veranlagung braucht. Man muss es einfach nur öfter trainieren, sage ich, dann kommst du auch schnell rein. Und alles andere ist utopisch, glaube ich. Also, weiß jetzt auch nicht alle Sportarten auswendig, ja? Aber glaube eher nicht.
Ich sag, um mal so ein Gefühl zu geben, Anschieber im Viererbob. Im Viererbob haben ja 3 Leute einfach, die haben einen Job, nur anschieben. So, die schieben ja an, setzen sich rein, that's it. Ich glaube, da könnte ich am ehesten mitmachen.
Ja, aber da musst du ja auch schon kräftig sein und so weiter, ne?
Wie findet ihr eigentlich den Gedanken, den ein paar Leute mal in den Raum gebracht haben, dass ganz geil wäre, wenn es so bei olympischen Sportarten, wenn es mal so eine Pause gibt, sei es jetzt Winter- oder Sommer-Olympia, dass man auch so Randos wie uns daran lässt, damit man wieder checkt, wie krass es ist. Weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich zum Beispiel 100-Meter-Lauf sehe, 100-Meter-Sprint bei den Olympischen Spielen und der Erste läuft bei 9,71 ins Ziel und der Letzte bei 10,80, denke ich mir, boah, krass, der 10,80er war ja richtig slow im Vergleich zum Rest. Aber dann denke ich an uns und denke mir, Junge, 10,80, das, also der würde auf 100 Metern wahrscheinlich 60 Meter Vorsprung zu mir haben.
Ja, wahrscheinlich. Ja, also wäre auf jeden Fall lustig, aber würde so ein bisschen das Event an sich schmälern, glaube ich.
Ich fände es funny.
Naja, ihr Lieben, also ich kann es euch nur empfehlen, schaut ab und zu mal rein. Eigentlich läuft jetzt wirklich die nächsten 2,5 Wochen ununterbrochen Olympia. Könnt ihr ab und zu mal einschalten, kann ich euch nur empfehlen. Was ich euch auch nur empfehlen kann, ist hier dran zu bleiben und von uns auch noch etwas anderes zu hören als Wintersportgelaber, nämlich Fußballgelaber. Ja, wir wollen an dieser Stelle über Fußball reden und ich durfte schon das Intro-Thema mir wünschen, Winterolympische Spiele und das erste Thema im Sportbereich, im Fußballbereich, das durfte ich mir auch wünschen und beziehungsweise das setze ich heute einfach. Und zwar müssen wir über die Mannschaft sprechen, die hier groß angeprangert ist auf meinem schönen Sweatshirt. Wir müssen über den FC Schalke 04 sprechen. Brian hat es relativ, ich finde, harsch formuliert letzte Woche mal irgendwann Schalke Downfall bei uns in die Gruppe reingeschrieben.
Einfach so.
Ja, jetzt, Da dachte ich mir, dass so Brian vielleicht auch mal kleinere Brötchen backen, so nicht direkt so dieses Twitter-eske verfallen. Aber mittlerweile muss man einfach wirklich sagen, 5 Spiele ohne Sieg in Folge. Gestern zu Hause vor ausverkauftem Haus nach 2-0 Führung noch 2-2 gegen Dynamo gespielt. An dieser Stelle liebe Grüße an wen?
Was soll ich sagen? Luca, ja Mann, der sogar durchgespielt hat. Ne?
Und irgendwann die Kapitänsbinde übernommen hat. Also
was? Echt?
Ja, der hat irgendwann die Kapitänsbinde bei Dynamo übernommen. Der Mann war vor ein paar Wochen zu Gast im Podcast.
Macher.
Also an alle, die es nicht gehört haben, die Folge können wir auf jeden Fall auch noch empfehlen. Ja, also es ist irgendwie krass. Ich weiß nicht, was da jetzt bei Schalke los ist. Habt ihr so ein bisschen das Gefühl, sie machen den HSV oder was ist euer Eindruck von außen?
Nee.
Willst du anfangen?
Okay. HSV ist, finde ich, zu spezifisch auch, also allein schon von der Eigenschaft, es so krass dermaßen zu versauen. Aber ich glaube, dass Schalke schon noch so ein bisschen das Hoffenheim 2008, 2009 Syndrom hat. So ein bisschen überraschend, echt krass die Hinrunde gespielt. Und jetzt merken sie so, oh fuck, da ist was möglich. Wir können direkt wieder aufsteigen. Die Fans sind wieder da. Es wird auch wieder, sag ich mal, in die Höhen gekommen. In die Höhen gelobt. Und jetzt ist so praktisch der reale Alltag da, man hat so ein bisschen vielleicht eine Unsicherheit da und deswegen kann nicht sein, dass es so ein bisschen so eine kleine Formdelle gibt.
Ich sehe, wo du herkommst, aber ich würde es mal anders formulieren. Ich glaube nicht, dass sie dieses Gefühl haben, wie der HSV uns jahrelang gezeigt hat, so oh shit, es ist so greifbar und wir scheißen uns jetzt in die Hose, sondern ich denke, bei Schalke, die reihen sich jetzt einfach in ihre Erwartungen von vor der Saison ein, weißt? Also weil jetzt ganz ehrlich, Hand aufs Herz, dachte irgendjemand bei Schalke, dass man die Saison aufsteigt?
Nee.
Genau.
Dementsprechend, ich glaube, die Erwartung hatte niemand.
Genau, die Erwartung hatte niemand. Dementsprechend, denke ich, war es ganz cool, dass es eben so eine Euphoriewelle gab. Neuer Coach und, keine Ahnung, Karius hat eingeschlagen wie eine Bombe und es war mal wieder ein guter Keeper gewesen. Es gibt junge Talente. Dzeko ist ein aufregender Routinier, der in die Mannschaft gekommen ist. Also so. Es gab viele Sachen, die dafür sprechen, so hey, wir sind gut dabei. Aber ich denke, in Schalke, auf Schalke, bei den Knappen, spricht jetzt niemand von einem Formtief, sondern es sprechen jetzt alle wahrscheinlich von dem, was erwartet wurde zu Beginn der Saison. Es war schön, it was nice while it lasted. Don't cry because it's over, smile because it happened. In dem Sinne, dass so eine gute Phase durchlebt wurde. Aber ich denke jetzt nicht, dass da irgendjemand von Krise spricht. Krise werden jetzt 6 Spiele in Folge verloren. Aber jetzt,
ja.
es ist okay. Also ich ganz ehrlich, ich denke, für die Verhältnisse, die man am Anfang der Saison sich geschaffen hat, ist es vollkommen in Ordnung, dass man eben jetzt diese 5 Spiele nicht gewonnen hat. Und ganz ehrlich, da ist jetzt kein eklatantes 6-0 auswärts oder irgendwie sowas dabei, sondern halt so knappe und dumme Unentschieden, also knappe Niederlagen und dumme Unentschieden.
Ja, also dumm ist das große Stichwort, glaube ich, weil es ist halt einfach schlecht, also es ist fußballerisch wirklich schlecht von dem, was sie da bieten und auch einfach kämpferisch irgendwie nicht mehr so das Überzeugende, was wir in der Hinrunde gezeigt haben und da möchte ich mal meine Beobachtung mit euch teilen. Ich weiß nicht, ich habe natürlich wahrscheinlich sehr wenige bis gar kein Schalke-Spiel gesehen, aber meine Beobachtung ist, könnt ihr auch nachprüfen in den Daten, Schalke hat in der Hinrunde ja die Spiele gewonnen, indem sie sich von Anfang an brutal aggressiv vorne mit höchstem Pressing auf ihre Gegner gestürzt haben. Haben eigentlich ultra wenig Ballbesitz gehabt. Ich glaube, es ist sogar teilweise nur so 35, 38, 39% Ballbesitz. Haben sich auf ihren Gegner draufgestürzt, haben frühes Pressing, hohe Balleroberung und dann direkter Zug zum Tor. Und relativ oft hat Schalke dann so in den ersten 15 bis 20 Minuten das 1-0 gemacht und hat das dann über die Zeit gebracht oder mal irgendwann noch ein 2-0 oder ein 2-1 oder ähnliches. Und das war, glaube ich, halt so ein bisschen aus dieser Motivation heraus, wir sind hier nicht der große Top-Favorit, sondern wir spielen hier einfach unseren Rock'n'Roll-Fußball. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass Miron Muslic so ein bisschen seine Spielidee aufgegeben hat und das sich auch ein bisschen in diesem Management auch spiegelt mit der an die Ambition, auf einmal so Top-Spieler, in Anführungszeichen, wie so ein Ljubicic oder ein Dzeko zu holen, weil so verdrängt man irgendwie wieder so junge Talente wie so ein Valentovic aus den Reihen, plus sie spielen irgendwie so, als wären sie so hochnäsig. Ja, wir sind jetzt Tabellenführer, das heißt, wir müssen das Spiel hier an uns nehmen und wir müssen unseren Gegner dominieren und wir müssen jetzt schön uns vors Tor spielen und Tore machen. Also die haben ihre komplette Identität eigentlich abgelegt, die sie in der Hinrunde so erfolgreich geprägt hat und spielen jetzt irgendwie so einen Ballbesitzfußball, den sie ja aber gar nicht können. Also das können sie ja nicht. sondern, also das muss man sich eingestehen, dass man halt einfach keine fußballerisch gute Mannschaft ist, sondern halt nur über Kampf kommt. Und ich verstehe nicht, warum Miron Muslic über die Winterpause so einen Switch in seiner strategischen Ausrichtung
also
gemacht hat.
Ich würde jetzt auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Also auch wenn man die Expected Points anschaut, war Schalke immer so ein bisschen overperforming. Ich glaube auch nicht, dass die finale Platzierung eben in den Top 3 sein wird. Ich glaube, dass sie aber trotzdem weiterhin oben mitspielen werden. Ich glaube, dass es aber trotzdem noch zu früh kommt. Und dass der ganze Erfolg, der jetzt von den letzten Spielen auch kam und der auch teilweise zurechtkam, auch so ein bisschen eben vielleicht Overperformance war am Ende. Und sie jetzt eben so ein bisschen sich da einpendeln, wo sie einfach auch von der Mannschaft her stehen. Wie du sagst, auch gerade was eben einige Statistiken zeigen, es auch angeht, sind sie eigentlich gar nicht da so verdient oben, Anzahl erschlossener Tore. Klar, super Defensive, aber eben gerade die Offensive ist ein bisschen schwach. Und vielleicht kriegt er den Switch wieder zurück hin, dass er sagt, okay, vielleicht funktioniert es ja doch nicht so genau und wir machen es einfach wieder andersrum. Auf der anderen Seite hat ja auch ein Transfer wie Eder Dzeko direkt eingeschlagen. Das finde ich jetzt auch gar nicht so kritisch, so jemanden zu holen. Klar, aber verdreckt er vielleicht einen jungen Spieler, aber wenn er performt,
Mir ging es nicht darum, dass er einen jungen Spieler verdrängt. Ich habe nur das Gefühl, er performt als Individualspieler. Und ich glaube nicht, dass er on a long run einen Mehrwert für die Mannschaft bringt, für die Teamleistung. Ich finde, das ist auch eine ganz falsche Anspruchshaltung auf einmal von Management gewesen, zu sagen, weil also diese Transfers, die sie getätigt haben jetzt im Winter, sind ja ganz klares Statement, wir wollen aufsteigen. Weil wenn du jetzt sagst, es kommt zu früh, ja, Dzeko, ob der nächstes Jahr nochmal spielt, I don't know. Also man setzt alles auf diese Karte, dieses Jahr Aufstieg. Und das ist meiner Meinung nach auch einfach der falsche Weg. Ich habe das Gefühl, so funktioniert das doch nicht. Und so steigst du auch nicht nachhaltig auf, meiner Meinung nach.
Auch die Meinung, die ich vertrete, und ich glaube, das haben wir ab und zu gesagt, es wäre zu früh. Ja. Ob man jetzt so lange in der zweiten Liga verweilen muss wie der HSV, ist jetzt nicht unbedingt der Fall, aber ich denke, ein bis zwei Saisons würden Schalke auch gut tun, dass man eben mal eine Mannschaft formen kann, die sich ein bisschen kennt. Also es müssen jetzt nicht alle 11 Kicker Routiniers sein, die da immer eingespielt werden, aber so ein harter Kern hilft dann schon. Und wenn ihr aufsteigt, ganz ehrlich, das ist ja das letzte Mal passiert, dann gehen viele. Also das passiert, ist halt einfach so. Dementsprechend.
Ich sag dir, es gehen noch mehr, wenn du den Aufstieg knapp verpasst, dann gehen noch mehr. Weil dann gehen nämlich die gesagt hätten, ja, erste Liga wäre ich jetzt noch geblieben, aber nochmal zweite Liga mache ich nicht.
Ja, so. Nee, Punkt sehe ich auch. Es ist eine unfassbar knifflige Situation, in der Schalke ist. Aber ich denke jetzt so, wie Noah es gerade vorhin gesagt hat, vierter, fünfter Platz wäre ganz gut. Und dann vielleicht realistische Ergebnisse für nächste Saison aufschreiben und dann klappt es besser. Es ist meiner Meinung nach gar keine Krise. Also es kann auch sein, dass jetzt die nächsten Spiele wieder dieser horrende Fußball gespielt wird. Ich habe nämlich zwei Schalke-Spiele geschaut diese Saison, eins mit dir, einmal alleine. Und beide Male dachte ich mir so, boah, das ist wahrscheinlich für neutrale Betrachter, in dem Fall war ich auch ein neutraler Betrachter, aber zumindest Fußballfan.
Ja, schlimm.
Wie diese Abfahrt. Also ab und zu mal cool, aber die 90 Minuten ist ja so, boah. Und die machen das for a living, also die kriegen Geld dafür.
Ja, das ist manchmal schon hart.
Ganz kurz, vielleicht zum Abschluss jetzt dieses Themas nochmal. Ja. Die nächsten 5 Spiele sind machbar, außer Hannover, würde ich sagen. Ist da kein Spiel dabei, was ihr nicht gewinnen könnt. Die Tabelle ist mega eng, damit ist noch einiges offen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel Vereine wie Darmstadt und Paderborn nicht unbedingt die krasse Berechtigung haben, da oben zu steigen und Elversberg auch nicht. Deswegen abwarten. Ich bin nach wie vor der Meinung, es ist auch nicht unmöglich, dass sie aufsteigen. Und der Spirit ist ja da. Jetzt erstmal, ich meine, 5 Spiele sind 5 Spiele. Klar, es ist eine Tendenz da, Formdelle ist da. Aber ich habe Vertrauen in die Blauen. Schau mal, perfekt sogar, gereimt.
Geil, Brian, wir, es ist so ein Geben und Nehmen bei uns beiden gerade. Also ich habe das Vertrauen in den SC in der Euroleague und du hast das Vertrauen in, in Schalke beim Aufstieg.
Ja, ich glaube, das packt ihr schon. Aber.
Ja, zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem nächsten Programm, so ein bisschen nur zwei Gedanken. A, die Konkurrenz macht ihre Aufgabe schon relativ souverän. Also jetzt gewinne ich auch nicht jedes Spiel, aber Darmstadt jetzt zum Beispiel am Wochenende schon wieder und ich glaube, die stehen da oben schon auch mit einem Grund. Und zweitens, man kann in der zweiten Liga nie sagen, das nächste Programm ist machbar, weil irgendwie kann jeder jeden schlagen. Und das ist da halt wirklich so der Fall. Es ist wirklich, jedes Spiel ist ein Do-or-Die-Spiel.
Also laut der Spielplan Schwierigkeit von Fortmob ist es nicht so schwer, aber gut. Ich weiß nicht, was es ist.
Ja, aber ganz ehrlich, hast du mal versucht, zweite Liga zu tippen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das funktioniert nicht.
Ja, deswegen wirklich. Machen wir auch eine Tipprunde in der ersten Liga, ne?
Ja, so sieht's aus. Schöner Themenwechsel. Apropos Tipprunde in der ersten Liga. Wir müssen auch über die erste Bundesliga sprechen. Und zwar über eine Mannschaft, die diese Woche das erste Mal mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie stand. Wir sprechen über die Eintracht aus Frankfurt mit ihrem neuen Trainer Albert Riera. Wie spricht man den Mann aus?
Ja, ich glaube, das ist doch gar nicht schlecht.
Ist perfekt. Riera. Genau so.
Mach Riera genau so. Rutsch. Riera Rutsch.
Was halten wir, also Brian und ich, wir hatten ja auch ein paar Guesses hier abgegeben und ich glaube, wir hatten ganz andere Namen im Spiel. Ist das jetzt die Lösung?
Lieber Noah? Also es ist nach einem Spiel irgendwie viel zu schwer zu sagen, finde ich. Ich habe, was mir aufgefallen ist, also es ist auf jeden Fall ein Trainer mit sehr markigen Sprüchen. Ne? Also wenn ich wollte, würden meine Spieler vom Balkon sich stoßen, wenn ich das sagen würde. Und ich finde immer, solche Trainer sind sehr unterhaltsam, weil man eben auch auf diese Sprüche dann eben zurückkommt, wenn es nicht funktioniert. Aber jetzt betrachtet aus der fußballerischen Erfolgssicht, tendiere ich weiterhin dazu zu sagen, dass die Frankfurt eigentlich eher einen Downfall noch weiterhin erlebt und eher Tendenz nach unten geht, als Tendenz nach oben macht. Ich finde auch das Spiel gegen Union, klar, Union ist es auch so ein klassischer Gegner in Union, wo man nicht schön spielt, zeigt auch, dass es irgendwie zwar keine 3 Tore kassiert wurden, das ist ja schon mal etwas, aber auch 0,14 Expected Goals bei 73% Ballbesitz spricht irgendwie auch dafür, dass sie keine Ahnung haben, was sie mit dem Ball machen sollen. Und deswegen sage ich nach wie vor, ich glaube, dass Frankfurt einen soliden Mittelfeldplatz machen wird, aber diese ganzen großen Erfolgsstürme, die sie eben in der vergangenen Saison verzeichnet haben, ich meine, sie haben seit 2020 international Fußball gespielt, wird diese Saison, glaube ich, nicht mehr passieren. Auch nicht mit dem neuen Trainer. Dafür ist er mir auch ein bisschen zu, ja, also eben zu markig in seinen Sprüchen. Ist vielleicht auch sein Charakteristika als Trainer oder als Mensch. Aber ich weiß nicht, ob das gerade zu Frankfurt passt. Wenn er sie defensiv hinbekommt, ja, meinetwegen. Aber ich finde, dafür ist es dann fast ein bisschen zu wenig für so einen großen Club, zumindest in den letzten Jahren.
Ja, jetzt muss man ihm lassen. Er hat es mal geschafft, dass sie keine 3 Gegentore bekommen haben.
Meine Meinung Union. Ist vielleicht... Meine Meinung ist jetzt vielleicht...
Ja, aber in
hallo, unterbrich mich doch nicht, Herr Keks. Ich habe zweimal angefangen hier.
Ja, nur ganz kurz, weil Brian gerade das so despektierlich gesagt hat, in Berlin gegen Union. Aber also da haben sich schon ganz andere an einem Freitagabend schwer getan.
Die Bayern. Also, ja. Stuttgart. Ja. Ich wollte sagen, meine Meinung zu dem Albert Riera ist vielleicht ein bisschen biased aus meiner Latino-Sicht. Aber er ist für mich ein... waschechter, arroganter Spanier. Ich weiß nicht, ob ihr die PK gesehen habt, wo er gesagt hat, ab morgen ist alles anders. Alles ist anders. Jeder Einwurf wird anders sein, jeder Spielzug wird anders sein, ihr seht eine andere Mannschaft. Und wo ich mir dachte, Bruderherz, du bist seit 8 Tagen da gefühlt und trainierst jetzt eine Mannschaft, beziehungsweise trainierst das erste Mal eine Mannschaft, die irgendjemand kennt. Weil die Station von ihm als Cheftrainer kann ich nicht mal richtig aussprechen. NK Olympia Ljubljana, NK Celje, Bordeaux, dann wieder NK Celje und jetzt Eintracht Frankfurt. Das spricht für mich nicht unbedingt für einen Erfolg. Es kann sein, dass er ein krasser Underground-Trainer ist, von dem ich nichts wusste. Ich meine, als Spieler war er bei Liverpool, wusste ich tatsächlich auch nicht. Und er hat ein paar Asse unterm Ärmel, aber es war nicht anders. Also ich verfolge ja die Eintracht, so wie wahrscheinlich wir alle, so ein bisschen näher, weil wir zu Beginn der Saison dachten so, ah krass, vielleicht werden die Bayern-Verfolger Number One. Und die waren ja letzte Saison mit Ekitike und Marmoush richtig gut. Deswegen habe ich die mal auf dem Schirm. Und die ganze Saison, das war ja nur ein Downfall und der geht weiter. Also das ist überhaupt nicht, also da wurde nichts anders. Und ich denke, die Eintracht hat sich mit dem Typ, wie gesagt, es ist ein bisschen biased, weil ich denke, der Typ ist ein arroganter Spanier und ich hänge mich jetzt viel an dieser einen PK auf, die ich gesehen habe. Aber ich denke, die Eintracht hat sich da so ein bisschen einen Störenfried in die Mannschaft gebracht. Und das ist nicht unbedingt den Mann, den du brauchst, um eine wackelige Defensive zu stabilisieren und wieder endlich Spiele zu gewinnen.
Ob das jetzt ein Störenfried ist oder nicht, das maße ich mir nicht an zu urteilen. Dafür kenne ich den Mann viel zu wenig. Aber ich finde, du hast einen sehr richtigen Punkt gesagt mit seiner Trainerlaufbahn, die Station, die er bisher hatte, weil, also, was zeigt das denn für ein Signal? Was gibt das für ein Signal ab, wenn du dir als Mannschaft, die ja eigentlich zumindest den Anspruch hat, in Deutschland Minimum sich für die europäischen Plätze zu qualifizieren, wenn nicht eigentlich unter die ersten 4, um sich für die Champions League zu qualifizieren, Was gibt es denn für ein Signal ab, wenn du dir dann so einen Trainer holst, den kein Mensch davor kennt, der keinerlei Erfahrung hat in so einem Spitzenbereich? Also ich glaube, da hatten wir ein paar bessere Namen auf der Liste. Da würde ich mal, also da würde mich wirklich die Beweggründe der Entscheidung, würde mich echt interessieren.
Es kann sein, das wissen wir ja nicht, Frankfurt ist ja nun mal nicht der FC Bayern, dass die Frankfurter ein paar Leute angeschrieben haben und die dankend abgelehnt haben. Es kann ja auch sein, dass viele gesagt haben, so, oh boah, dieses sinkende Schiff will ich jetzt nicht unbedingt an mich reißen. Dementsprechend geht mal mit dem Riera, der ist ganz witzig, der wird euch helfen. Wären es die Bayern gewesen, wäre es wahrscheinlich publik.
Ich wollte gerade sagen, ich würde mir gerne Max Eberl dann Nachhilfestunde bei Krösche geben, damit er mal lernt, wie man so Verhandlungen nicht öffentlich führt.
Das haben sie tatsächlich gut gemacht. Was ich denke, ist, dass sie vielleicht in ihm so einen Kämpfertyp sehen. Weißt, dass sie vielleicht sagen, so, hey, wir brauchen einen Typ mit Herz, mit ein bisschen, auf Spanisch würde man sagen, Manja, so ein bisschen so Trickserei. So, wenn ein Spieler vorbei, oder genau, das ist ein gutes Beispiel für Manja. Manja ist, wenn du beim Eckstoß einen Spieler deckst und ihm den rechten Hoden so anschnippst, ohne dass es jemand sieht. Das ist Manja. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, wieder, ich beruhe mich nur auf diese eine PK, dass er so ein Typ ist, dass er vielleicht so ein krasser Motivator ist und so ein Typ sagt so, Junge, jetzt geh raus und hau die Pille ins Netz. Ob er ein gewiefter Taktiker ist, mag ich zu bezweifeln, weil bisher, er ist ja schon länger Trainer, 5-6 Jahre, und hat es ja aus Slowenien raus bisher nur in die dritte französische Liga geschafft. Deshalb, wahrscheinlich ist die Charakteristik dann eher persönlich als beruflich.
Mhm. Ja, also wir dürfen da ganz gespannt sein, wie sich das entwickelt. Ich glaube auf jeden Fall, wir alle drei hatten ein bisschen Fragezeichen im Sinn. Ich glaube, euch da draußen geht es wahrscheinlich ähnlich. Ansonsten kann man eigentlich den bisherigen Bundesligaspieltag relativ easy abrappen. Es war eigentlich ziemlich unspektakulär hier. Der SC und Jan-Niklas Beste versauen Daniel Thun das erste Spiel bei Werder. Mainz, ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen Augsburg, zu Hause gewonnen in ihren fürchterlichen Karnevalstrikots. Dortmund macht weiter, heimlich, still und leise ihr Ding. Wenn die Bayern heute Abend Punkte liegen lassen gegen Hoffenheim, dann ist Dortmund wirklich wieder voll und ganz im Meisterschaftsrennen dabei. Souveräner 2-1 Auswärtssieg in Wolfsburg. Stuttgart, Punkte liegen lassen gegen Pauli. Ich würde sagen, das ist eigentlich die einzige Ergebnisüberraschung, die wir dieses Wochenende hatten. Ich glaube, das hat uns allen noch ein bisschen den Kicktippschein verschissen. Und ansonsten kann man sagen, Heidenheim, Hamburg holt HSV halt 2 Punkte auf der Ostalb. Ist halt, mein Gott, ist jetzt auch kein Riesenspiel, das jetzt alle so mega doll interessiert. Und Gladbach holt einen wichtigen Punkt gegen Leverkusen. Ganz kurz zu Freiburg, Brian. Hannes, ich habe gestern im Gästeblock geschaut. Und witzigerweise hat auf einmal eine komplette Ecke ziemlich laut gejubelt, weil die hatten ein Einzelspiel. Wir haben aber nicht gesehen, welches Einzelspiel sie hatten. Und dann hat sich herausgestellt, dass es ein Freiburg-Einzelspiel war und da relativ viele SC-Fans saßen. Also wenn du das nächste Mal in Berlin bist, gehen wir da auf jeden Fall hin. Wird dir gut gefallen. Stark.
Ich war einmal schon mal da im Gästeblock. Meine ich.
Ja, aber da warst du, glaube ich, bei einem Champions-League-Spiel, aber nicht zur Bundesliga.
Frankfurt gegen Tottenham, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht mal sicher. Aber ja, das ist schön zu hören. Ich meine, in Freiburg gibt es ja noch die Tante Käthe. In Berlin gibt es ja noch Tante Käthe als den ultimativen Freiburg-Schuppen. Aber auch schön zu hören, dass es noch woanders mein Verein gezeigt wird. Übrigens auch nochmal ein Spiel. Möchte ich ganz kurz sagen, Freiburg, ich möchte nicht sagen unverdient gewonnen, aber wieder 0,4 Expected Goals. Wir hatten in den letzten 3 Spielen keines Mal ein Expected Goal. Es war 0,4, 0,7, 0,6.
Ist doch ein idealer Parameter dafür, dass die Statistik nichts bringt.
Bro, nein. Das war mal gesagt, darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass Freiburg sich keine Chancen erspielen kann. Und klar, Werder ist einfach scheiße, so, deswegen gewinnen wir so ein Spiel, aber ich finde, das zeigt einfach so tiefgründig, dass Freiburg, was die Offensive angeht, erhebliche Probleme hat. Das nur nebenbei. Ich verfolge es einfach jetzt nur so ein bisschen, was Chancenerarbeitung angeht, was Anzahl ist. Wir hatten auch nur 2 Torschüsse zum Beispiel. Und solche Sachen. Also das ist einfach interessant. Und das wollte ich nur noch sagen nebenbei, weil da kann man auch mal ein bisschen drauf achten.
Wenn du die Freiburger Offensive schon ansprichst, was sagst du denn zu eurem jungen Juwelen Scherhand?
Derry Scherhand halte ich persönlich für einen sehr guten und perspektivisch gesehen auch sehr wichtigen Spieler für uns, weil er, glaube ich, die Fähigkeit besitzt, eben offensiv trickreich und viele Ideen zu haben. Und ich finde, das Spannendste an ihm ist, dass er eben Chancen kreieren kann, eben eine Sache, die wir gerade nicht so viel machen. Zwar, er bleibt oft hängen, ne? Er hat auch nicht immer die besten Spiele, aber ich finde eigentlich immer meistens dann, wenn er kommt, wird es gefährlich um den Strafraum. Und das ist eine Eigenschaft, die nicht viele Offensivspieler bei uns haben, leider.
Okay, gut, weil ich werfe gerne Euro ins Kickbase, Phrasenschwein. Er ist meine Hoffnung für den Rest der Saison.
Witzigerweise, ja, von mir auch ein kleiner Geldbeitrag, auch bei mir. Und manchmal, ja, es ist ein Auf und Ab. Ein Auf und Ab ist es. Mit Derry Sherry, wie ich noch mal nicht mehr zu nennen pflege. Oder Sherry Derry.
Aber auf jeden Fall können wir nur hoffen, dass der gute Mann das Offensivproblem bei Freiburg in den Griff bekommt, weil ansonsten macht es ja dir auch keinen Spaß, die Spiele zu schauen. Und du kannst die Spiele nicht guten Gewissens hier als Spiel der Woche empfehlen.
Deshalb, nein.
Für uns alle wäre das natürlich eine Bereicherung, wenn sie das in den Griff kriegen würden. So, ihr Lieben, wisst ihr, worauf ich jetzt richtig Bock habe? Wir sind jetzt so 35 Minuten haben wir auf dem Tacho. Ich habe richtig Bock auf Kicktipp. Auf Hack-Quiz. Da habe ich richtig Bock drauf. Komm, Brian, mach dein Quiz.
Das Quiz. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber irgendwie bin ich jetzt gerade wieder mal im 2008-2009-Fieber. Also so, ich weiß nicht, das war für mich zumindest eine sehr besondere Saison, in der ich zum Fußball zum ersten Mal so richtig konsequent verfolgt habe. Sportschau, ins Stadion gegangen, aber auch oft Radio. Das war alles dabei, insbesondere eben dieses eine legendäre 2:1 der Bayern gegen den Dorfclub aus Hoffenheim im Winter 2008. Und das am Ende ja auch.
Du meinst exakt dieses Spiel, das gerade parallel läuft?
Genau, das eben auch der, warum ich mich so mal ein bisschen drauf fokussiere. Es gab auch einige Artikel, Freunde habe ja auch einen geschickt, dass am Ende dieser Saison nicht nur mein SC eben in die Bundesliga aufsteigt, sondern eben auch der VfL Wolfsburg völlig überraschend Meister wird, zeigt, dass diese Saison eine ganz besondere war und deshalb und anlässlich des Aufeinandertreffens von Bayern gegen Hoffenheim, gerade in diesem Moment, wo wir aufnehmen, dachte ich teste mal euer Faktenwissen zu meiner wichtigsten Saison meines Lebens und damit viel Spaß beim Quiz.
Nices Thema, sehr geil.
Ja.
Leg los.
Das war nicht eure erste Saison, oder? Wie war das nochmal bei euch so?
Ich finde, man kann das gar nicht so richtig einsortieren. Also ich kann mich da wirklich nicht erinnern, wann ich da jetzt genau eingestiegen
bin. Okay. Ich würde sagen, bei mir war es nach der WM 2006, also 2006, 2007, als Alemannia Aachen mit Jan Schlaudraff so ein bisschen uns alle überrascht hat.
Okay. Dann fangen wir direkt an. Zum Anfang geht's um Tore. Ihr nennt mir jetzt mal abwechselnd, solange wie ihr könnt, die Top 20 der besten Torschützen in der Saison 2008, 2009. Und Walle fängt an.
Grafitsch.
Edin Dzeko.
Boah, Alter, 2008, 2009, Mario Gomez.
Luca Toni.
Hoffenheim war dann Ibisevic.
Demba Ba.
Pizarro.
Dann wird er damals bei Werder oder bei Dortmund. Nelson Aldo Valdez.
Nee, Nelson Valdez?
Ja.
Ist der raus?
Er war nicht dabei.
Ah, shit.
Ich hätte noch. Komm, ich gebe dir noch einen Versuch, Hannes.
Ja, sag komm, mach einen noch.
Bei Bayern, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt, Gomez, Toni haben wir schon gesagt. Ja, vielleicht Ribéry oder Klose?
Ja. Beide.
Klose
beide
müsste, richtig, oder? Ja. Ah, nice. Ah, okay. Stark. Kevin Kurani bei Schalke müsste zu der Zeit gewesen sein. Absolut. Habe ich nämlich ein Trikot aus der Saison.
War das die Saison schon, wo Van Nistelrooy beim HSV gespielt hat?
Nein.
Nee.
Okay, dann Mohamed Zidane vom BVB.
Nein.
Ja, okay, dann habe ich verloren. Dann.
Okay. Ich hab noch einen letzten Guess.
Ja.
Stefan Kießling.
Richtig, tatsächlich. Also, ich bin wirklich baff. Also, ihr habt wirklich echt extrem viele genannt. Eben, ich dachte mir so, oh, vielleicht ist es zu schwer. Aber ihr habt wirklich echt fast die meisten genannt. Es fehlen noch Patrick Helmes, Milivoje Novakovic, Arto Wichniarek, Alex Frey, Diego, Mladen Petric, André Voronin und Ivica Olic.
Petric. Okay.
Petric und Olic hätte man wirklich nur wissen
können. Ja, shit.
Aber Hut ab, das war auf jeden Fall schon mal sehr stark. Ich glaube, ich hätte auch nicht mehr gewusst in dem Fall. Das ist auf jeden Fall stark. Ich glaube, mein Liebling ist Milivoje Novakovic, auch einfach auch eine Bundesliga-Legende von Köln. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche bedeutende Veränderung des Spielmodus erhielt die Bundesliga in dieser Saison?
Spielmodus.
Es durften 11 Spieler auf dem Platz stehen, Nick.
Ich habe Antwortmöglichkeiten noch parat. Ich dachte, vielleicht wisst ihr es vielleicht direkt.
Nee, mach mal.
A, ein einheitlicher Bundesliga-Ball. Die sogenannte Torfabrik wurde eingeführt.
Die Torfabrik wurde eingeführt.
B, die Relegation wurde wieder eingeführt. C, die Torlinientechnik erhielt Einzug in die Bundesliga. D, die TV-Übertragungsrechte wurden erstmals zwischen ARD und Sky aufgeteilt. Oh. Walle, was sagst du? Schließt du dich Hannes an?
Nee, Hannes schließe ich mich nicht an. Ich sag Hawkeye.
Die Relegation wurde wieder eingeführt. Nach 16 Jahren wurde das erste Mal wieder Relegation gespielt. Nürnberg gegen Cottbus. Nürnberg setzt sich durch. 2018/2019 zusammen mit uns werden die dann in die zweite Liga, in die erste Liga aufgestiegen. Also ein viel diskutiertes, schön, umstrittenes Reglement, auch hier in diesem Podcast eben schon mehrmals thematisiert wurden, wurde dann eingeführt. Ja, gibt's immer noch. Kommen wir zur Frage Nummer 3, die da lautet: An wie vielen Spieltagen war der FC Bayern München Tabellenführer? Und da einfach eine kleine Schätzfrage.
Das ist eine gute Frage. Ich sage, es waren gar nicht mal so unfassbar viele. Ich sage, der FC Bayern war an 15 Spieltagen Tabellenführer.
Ich sag, vielleicht waren es ultra viele und sie wurden kurz vor knapp von Wolfsburg überholt. Ich sag 30.
Sie waren an keinem. An keinem Spieltag Tabellenführer.
Was? Alter.
Krass.
Es gab tatsächlich 6 verschiedene Tabellenführer. Hoffenheim, Schalke, Hamburg, Leverkusen, Hertha und Wolfsburg. Aber der FC Bayern war keiner davon. Die waren immer oben mit dabei, aber sie waren nicht Tabellenführer.
Ach krass. Okay, stark.
Wer war überhaupt 2008, 2009 Bayern-Trainer?
Klinsmann.
Klinsi!
Deswegen ist ja auch die Saison, glaube ich, so faszinierend, weil eben diese absolut vollkommen absurde Klinsi-Saison dabei war.
Ja, wir hatten Landon Donovan alles gewonnen.
Mit Landon Donovan und Trainerwechsel und auch irgendwie, ich weiß noch, Champions League 4-0 gegen Barcelona verloren und solche Sachen, aber auch 7-1 gegen Sporting Lissabon und so. Ganz wilde Saison, was die Bayern anging. Und auch irgendwie unvorstellbar, dass sie an keinem Spieltag wirklich Tabellenführer waren. Aber es spricht der Wahrheit. Und ein Tabellenführer, Hertha, BSC Berlin oder Schalke, würde ich auch mal gern wiedersehen. Warte, du schaust so kritisch.
Ich habe hier gerade live einen Platzverweis von Hoffenheim gesehen.
War keiner. Also ich als Bayern-Fan darf suggerieren, dass es keiner war.
Jetzt hoffe ich natürlich.
Wirklich keiner. Aber wir wollen hier nicht über Live-Fußball reden. Das haben wir früher mal gemacht und es hat uns immer tierisch aufgeregt, wenn wir über die Spiele geredet haben, die gerade parallel laufen. Das wollen wir nicht mehr machen.
Na, vor allem nicht hier bei meinem Quiz. Also ich darf doch schon etwas bitten, oder?
Entschuldige. Ja, komm mal weiter mit der nächsten Frage.
Genau, also eben, wie gesagt, Tabellenführer waren andere und ich würde sagen, eben Hamburg damals auch Titelfavorit zeitweise gewesen. Also wirklich sehr wild. Nun zur nächsten Frage, in der wir uns die Meistermannschaft der Wölfe widmen. Ein bisschen komisch, aber irgendwie war es damals schon ja eine legendäre Truppe. Ich möchte von euch wissen, auf welchem Platz in der Tabelle beendete der VfL die Hinrunde?
Auf dem 8.
Nee, war da vorne, oder?
Nee, ich weiß tatsächlich, dass der VfL in der Saison der Meister war, der am weitesten entfernt war vom 1. Platz zur Winterpause.
Das weißt du? Ja, dann würde ich noch mehr sagen. Dann sage ich, 10.
Sehr stark, 9. Platz waren sie tatsächlich. Also,
Scheiße.
Sehr, sehr gut gesagt. Ja, trotzdem aber die richtige Näschen gehabt von Hannes. Es war auf jeden Fall, glaube ich, tatsächlich die Meisterschaft mit der weißen Entfernung in der Hinrunde. Und, glaube ich, auch der schlechteste Herbstmeister aller Zeiten, weil Hoffenheim war ja Platz 1 und wurde dann 7. am Ende, ohne europäische Platzierung. Und man hat dann wohl auch gesehen, ich persönlich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, aber gerade eben ich habe gelesen, das Training am Mount Magath hat seinen Effekt dann wohl gezeigt.
Ja, Mount Magath mit Medizinball. So kennen wir ihn.
So, jetzt kommen wir zur letzten Frage und dann könnt ihr auch wieder den Live-Football verfolgen. Da freue ich mich dann drauf für euch. Auch eine der kuriosen Geschichten in dieser Saison, der es sehr viele kuriose Geschichten gab. Da widmen wir uns wieder am Ende der Personalie Jens Lehmann. Ob Kettensäge, Merkel-Anruf oder Pickelpause, die Akte Jens L. ist prall gefüllt, das wissen wir alle. Von euch möchte ich aber jetzt wissen, welche der folgenden Aktionen tatsächlich in der Saison 2008, 2009 stattgefunden hat. A. Das Oktoberfest-Gate. Laut eines Berichts der Bild war der Nationaltorhüter derart alkoholisiert, dass ein Alkoholtest mehrfach abgebrochen werden musste. B. Das Alkoholgate. Lehmann erklärt live im TV bei Maybrit Illner, dass er seine 1,5-jährige Tochter ab und zu mal alkoholfreies Bier probieren lasse. C. Das Shoegate, Lehmann klaut einem Spieler dessen Schuh und wirft ihn aufs Tornetz, sodass der Spieler kurzzeitig das Spielfeld verlassen muss. Oder D, das Pinkelgate, Jens Lehmann springt während der laufenden Spiels auf hinter eine Werbebande und pinkelt.
Ich sag Pinkelgate.
Ich sag Shoegate.
Es war tatsächlich das Shoegate, und zwar war das der Spieler Sead Salihovic von Hoffenheim. Und das Pinkelgate war 2009, aber im Dezember, also in der darauffolgenden Saison.
Oh, fuck off. Und war das nicht sogar in der Champions League?
Ja, es war Champions League-Partie zwischen VfB Stuttgart und Unirea Uchiseni. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Und es war ja auch so, dass Jens Lehmann damals beim VfB Stuttgart gespielt hat, aber in München gewohnt hat, am Starnberger See. Ne? Kettensägengate, sagt uns auch was. Und anscheinend das ein oder andere Mal mit dem Hubschrauber dahin gependelt ist.
Ja, nicht nur anscheinend, das ist doch Fakt.
Ja, Fakt, aber also das ist die Akte Jens L. ist prall gefüllt, ich wiederhole mich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich beende meinen Quiz mit Mad Jens und bedanke mich fürs Mitspielen.
Starke Quiz.
Merci. Traumhaft. Vielen lieben Dank dir, Brian. Nächste Woche ist Hannes wieder dran und Noah darf direkt weitermachen mit Kick-Kick-Tipp aktuell.
Ja. Kicktipp aktuell, liebe Leute, das ist natürlich jetzt wieder das Problem, dass wir, wenn wir sonntags aufnehmen, eine gewisse Diskrepanz haben zwischen Spieltagssieger und aktuellem Spieltagssieger.
Ja, aber ganz kurz, es ist Bayern das letzte Spiel und ich gehe davon aus, dass viele auf die Münchner getippt haben.
Richtig, deswegen.
Ja, aber du weißt ja nicht, ob du 2, 3 oder 4 Punkte bekommst, ist ja schon ein Unterschied.
Ja, genau. Klar, das schon, aber ich, ja, okay, ich nehm's zurück, habt recht. Da habt ihr recht.
Ich würde jetzt mal sagen, wir machen es jetzt tatsächlich diesmal anders. Wir krönen jetzt keinen Spieltagssieger. Wir reden über uns drei kurz. Da ist Walle leider etwas abgeschlagen hinter mir gelandet. Mit 5 Punkten Abstand besteht zwar noch die Chance, dass sich was ändert. Aber ja. Ah, nee, ich muss mal hier, ganz kurz. Ich habe nicht aktualisiert. Entschuldigung. Ja, Walle ist sogar 3 Punkte hinter mir. Okay. Hannes ist nach wie vor weiter vorne, sehr stark mit 6 Punkten, kann sich aber noch im Spielverlauf ändern. Es ist auf jeden Fall sehr spannend und gerade sehe ich, dass El Coppo, na, jetzt reden wir doch über den Spieltagssieger, aber auf jeden Fall mit 20 Punkten richtig gut getippt hat, wenn es so bleibt beim Ergebnis, auf jeden Fall dein schon mal Glückwunsch, aber ja, machen wir es nächste Woche, wenn klar ist, wer gewonnen hat.
Machen wir so. Dann schließen wir das ganze Thema Kicktipp aktuell auch ab und wünschen euch natürlich trotzdem weiterhin sehr viel Erfolg. Tippt fleißig weiter und stoppt vor allem Sheriff. Das ist das oberste Ziel. Ne? Wunderbar. Ich würde sagen, wir hatten, wir wollten so ein bisschen einen internationalen Blick diese Woche noch machen. Wir wollten ein bisschen in eine andere Liga schauen als die erste oder die zweite Bundesliga und während gerade der absolute Premier League-Kracher live läuft, Liverpool gegen Manchester City, wollen wir über eine Mannschaft sprechen, die gestern schon gewonnen hat, 2-0 gegen die Tottenham Hotspurs, und zwar Manchester United. Sie wurden ja eigentlich in den letzten Jahren schon so ein bisschen zu einem Meme der Premier League und wurden so ein bisschen das belächelte Kind der Premier League, und mittlerweile haben sie sich heimlich still und leise irgendwie wieder aufberappelt und sie stehen auf Platz 4 unter anderem vor Chelsea und Liverpool. Absolut im besten Champions League-Geschäft vertreten, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wie ihr wisst, bin ich hier eher der Korrespondent für die unteren Ligen in Deutschland und verlasst mich in dem Fall immer auch gerne auf eure und vor allem auf Hannes Expertise. Was ist los bei Manchester United? Was hat sich geändert? Warum sind die Red Devils wieder da?
Ich würde sagen, der Erfolg der Red Devils in diesen letzten 4 Spielen, die sie alle gewonnen haben, hat Vor- und Nachname und er bringt ziemlich viel Manchester United-DNA mit, nämlich Michael Carrick. Legendärer Mittelfeldspieler, Champions-League-Sieger, hat an der Seite von Cristiano Ronaldo gespielt, von Edwin van der Sar, von Rio Ferdinand, und er war immer so ein bisschen der leise Architekt, würde ich behaupten, weil es war wirklich eine Mannschaft, mit der er damals aufgetreten ist, wo man jeden kannte, weißt, zu der Zeit, wo Michael Carrick bei denen Stamm gespielt hat, kannte man wirklich jeden Spieler von Manchester United und es waren alle Top 3 auf ihrer Position weltweit und er war immer so gut, aber man hat erst gemerkt, wie gut er war, wenn er nicht auf dem Platz stand. Und ich glaube, so macht er auch gerade ein bisschen seinen Job als Trainer. Er war ja schon mal eine Zeit lang an der Seitenlinie bei Manchester United, damals als Ole Gunnar Solskjaer gefeuert wurde und bevor Ralf Rangnick übernommen hat, war er auch schon Trainer für, glaube ich, 3, 4 Spiele, hat die auch alle gewonnen. Und viele haben gesagt damals so, hey, lasst uns den doch behalten, weil er kommt aus der Akademie, er kommt durch unsere ganze Historie, er ist ein Spieler, der unter Alex Ferguson trainiert wurde, er kennt den Verein, so lasst den doch trainieren. mich würde es sehr freuen, wenn das jetzt die Lösung ist, die länger hält bei Man U, weil Man U hat seit Ferguson niemanden gefunden. Moyes, Mourinho, ich glaube, Mourinho war noch die erfolgreichste Zeit, aber alle haben ziemlich kurz gemacht. Und ich glaube, was er ganz gut macht, ist diese Weltstars, weil Manchester United hat nach wie vor Weltstars, nicht mehr die, die man früher kannte von 2008, 2009, einfach gut betreut. Wir haben es ja schon oft gesagt im Rahmen dieses Podcasts, du brauchst bei so einer Top-Mannschaft, wo alle Spieler seit 20 Jahren Fußball spielen und mittlerweile seit 10 Jahren auf Top-Niveau Fußball spielen, brauchst du niemanden, der denen erklärt, wie das funktioniert. Weißt, du musst ja einem Mateusz Cunha oder du musst einem Lisandro Martinez nicht erklären, wie man einen Kopfball gewinnt oder wie man ein Tor schießt. Aber du musst die halt einfach, du musst wissen, wie man mit denen umgeht. Und ich glaube, das macht er ganz gut. Und ich glaube, viele aus dem Verein und aus der Mannschaft haben diesen Respekt vor ihm. Weißt du, er ist eben nicht, er ist keine schillernde Figur, aber er war immer so dieser leise Architekt, dieser Typ, der diese Geschichte mit der Mannschaft hat. Und ich denke, das ist es. Weil in diesen 4 Spielen waren 3 von den vermeintlichen Big Six dabei. Also es war City, Arsenal und Tottenham. Und Arsenal ist ja die Mannschaft, die wir alle hier handeln als die fast unbesiegbaren in der Saison, weißt. In der Champions League haben sie alles niedergespielt, in der Premier League sind sie bisher mega gut und gegen die haben sie gewonnen. Nächstes Spiel ist West Ham und dann kann sich der eine Dude endlich mal die Haare schneiden. Ich hoffe, dass die meisten von euch die Analogie jetzt verstehen.
Stimmt.
Aber ich glaube, mich freut's. Weil, also ich, wahrscheinlich war es bei euch genauso. Als ich aufgewachsen bin als Fußballfan, war Man United mit das Maß aller Dinge. Weißt, also die standen 3 oder 4 Mal im Champions-League-Finale, haben einmal die Champions-League gewonnen, jede Premier-League haben sie gewonnen. Also das war schon eine Mannschaft, wo du dich wirklich vorgefürchtet hast, wenn sie in der Champions-League gegen dich gespielt haben. Und ich glaube, es würde dem Fußball gut tun, wenn sie wieder dahin kommen.
Ja, das ist unglaublich. Ich finde eigentlich also natürlich hat der ganze Verein, die ganze Mannschaft irgendwie so einen Refresh erfahren und irgendwie so eine 180-Grad-Wende gemacht. Jetzt in dieser Saison, insbesondere jetzt natürlich seit dem Abgang von dem, wie hieß der Trainer nochmal, der Portugiese?
Ruben Amorim.
Ja, genau, seitdem seinem Abgang, aber den größten Turnaround in dieser ganzen Mannschaft hat eigentlich wirklich Harry Maguire gemacht, weil der war ja die Witz, also die ganze Verein war eine Witzfigur, aber der war die Witzfigur schlechthin und das ist echt krass, dass der jetzt auch wieder so eine verlässliche Stammkraft einfach ist und so ein überragender Innenverteidiger eigentlich ist.
Ja, das ist wirklich faszinierend.
Freut mich, dass du es ansprichst, weil er ist an sich nicht schlecht. Also er ist fußballerisch, er sieht komisch aus. Er hat einen Riesenkopf, er hat einen komischen Körper. Er wurde damals, habt ihr es mitbekommen, in Griechenland hat er sich mit der Polizei gestritten und wurde anscheinend auf die Beine geschlagen von denen. Also einfach eine Witzfigur durch und durch und schaut euch mal Harry Maguire Top Highlights an. Aber in Witzformat, das ist wirklich nur zum Heulen. Aber der Typ ist an sich ein Weltklasse Innenverteidiger. Alessandro Martinez an seiner Seite ist ein Weltklassen-Innenverteidiger. Bruno Fernandes, ganz kurz, wenn die zu Niveau spielen würden wie 2010, würden wir alle den Ballon d'Or verlangen für den, weißt? Es sind geile Kicker und mich freut's, dass sie mittlerweile so ein bisschen als Mannschaft auftreten, weil das auch, die hatten keine Kontinuität. Du hast bei Manchester United ja seit Jahren keine Kontinuität, was die Mannschaft angeht, was die Startaufstellung angeht. Und ich denke, so eine beruhigende Figur wie ein Michael Carrick, der bringt einfach alles mit, was es aktuell braucht. Wir haben viel darüber gesprochen, der neue Besitzer, dieser Jim Ratcliffe, ist ja ein komischer Typ, hat die Gehälter gekürzt von Leuten aus dem Staff, aber will ein 2 Milliarden Euro Stadion bauen und ich glaube, Carrick ist einfach das Gegensatz von dem. Der ist so ein Typ, der einfach für sich bleibt, hatte nie einen Skandal, war nie irgendwie so pompös drauf, auch wenn er richtig gut war und ich glaube, das braucht die Mannschaft einfach.
Ich möchte mal noch ein paar Punkte auch sagen noch zu dem Thema. Also zum einen, Michael Carrick, hast du recht, ist ein Spieler mit Manchester United DNA, was mich so ein bisschen aber auch an Solskjaer-Zeiten erinnert, wo auch Solskjaer eben dann Trainer wurde, direkt auch sehr erfolgreich, hohe Gewinnquote, also seine Gewinnquote war die erfolgreichste seiner Trainerzeit, war in der ersten Saison. Das heißt also, man muss so ein bisschen aufpassen, dass der Hype um Carrick jetzt auch nicht so groß wird, dass man wieder am Ende wie mit Solskjaer dasteht, weil klar war das ganz gut mit Solskjaer, aber es war lange nicht so erfolgreich, wie eben eigentlich die Ambitionen von Manchester United sind. Das zum einen und zum anderen, Michael Carrick hat, und das muss man ihm hoch anrechnen, er hat tatsächlich auch nicht nur einen Weg gefunden, mit den Spielern umzugehen, sondern er hat endlich verstanden, dass die Systemfrage eben auch so relevant war, weil Ruben Amorim eigentlich des Wahnsinns schon nahe, einfach die Systemfrage immer wieder nicht gestellt hat, sondern er ist immer mit dem gleichen System ran und das ist ja auch ein bisschen wahnsinnig, immer das Gleiche zu versuchen und dann was ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und McCarrick hat dann finally von der Dreierkette aufs Viererkette umgestellt, eben auch mit Maguire und Martinez, mit den beiden starken Innenverteidigern, letztendlich auch was zum Erfolg führt. Eine sehr abwartende Spieltechnik oder abwartende Spielweise wieder etabliert und somit, glaube ich, auch einfach so ein bisschen die Defensive auch gestärkt. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt auch, dass er verstanden hat, okay, es reicht nicht nur eben gut zuzureden, sondern es muss dann auch irgendwann mal vielleicht auch tatsächlich einfach so ein Switch passieren in der taktischen Aufstellung, dass die Spieler dann eben sich entfalten können. So. Und zum anderen muss man schon auch einfach sagen, Manchester United, ihr habt gesagt, ist ein großer Verein. Aber es war auch einfach ein großer Verein zur Zeit von Alex Ferguson und vielleicht sind einfach die Zeiten vorbei, dass eben die Ambitionen so hoch sein müssen. Jetzt müssen sie sich vielleicht erstmal in den oberen Tabellenhälften wieder stabilisieren. Wir wissen, letzte Saison wurden sie 15. und deswegen muss man da eben recht vorsichtig sein, in welche Sphären sie sich jetzt begeben. Es sieht gerade gut aus, aber die Saison geht auch noch ein bisschen.
Absolut, die Saison geht noch ein bisschen, aber ich glaube, wir alle sind uns da relativ einig, dass wir uns das schon wünschen würden, wenn Manchester United wieder ein frühere, vergangene, erfolgreiche Zeiten etwas anknüpfen kann. Anknüpfen an seine vergangene Leistung, die sehr stark war, kann auch mittlerweile endlich Florian Wirtz. Er scheint sich jetzt tatsächlich so langsam nach und nach eingelebt zu haben. Wir bleiben also quasi in England jetzt mit unserem Thema, mit unserem Abschlussthema hier. Gerade mit Blick auf die anstehende WM, Brian, ist schon eine sehr, sehr schöne positive Entwicklung, wenn man sieht, dass der Mann jetzt auch so nach und nach seine Scorerpunkte
hat. Ja, aber es wundert mich überhaupt nicht. Also es ist wirklich so jedes Mal, ja, es ist doch jetzt nichts, es ist überhaupt nichts Besonderes, finde ich. Es war doch allen klar. Also mir war das sofort klar, dass der einschlagen wird wie eine Bombe und er ist einer der besten Fußballer seiner Generation, das ist ohne Frage und ich habe auch nie ganz verstanden, er war auch bevor er jetzt getroffen hat, gut, er hat die meisten Chancen häufig kreiert, er ist viel gelaufen, deswegen, ich habe die Kritik an ihm nie verstanden, es lag meiner Meinung nach sehr an den äußeren Umständen auch. Und deswegen bin ich überhaupt nicht überrascht. Ich freue mich einfach nur sehr und ich weiß, dass er sehr, 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 sehr gut ist und deswegen es auch sehr, 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 sehr verdient hat, jetzt endlich auch mal die Lob der sehr kritischen, muss man sagen, der sehr kritischen englischen Presse zu bekommen.
Aber kann man denn wirklich sagen, eingeschlagen wie eine Bombe?
Ja, okay.
Das ist ja nicht.
Das war dann eine
sehr schleichende Bombe.
Es war, ich weiß, dass der Vergleich vielleicht sehr, sehr böse ist, aber dann vielleicht so wie eine Grippe. Weißt du, wo du die ersten Tage so ein bisschen merkst und dann irgendwann mal bricht's aus. Er hat eingeschlagen wie eine Erkältung, würde ich sagen. Ich war ja auch einer der schärfsten Kritiker hier aus dem Pressemilieu. Unter anderem, weil das Preisschild halt so horrend war. Und ich glaube, das tut keinem Spieler gut. Ich finde, diese exuberante Summe war vielleicht ein Beispiel dafür, wie schlimm es auch sein kann, wenn ein Spieler weiß, was für eine Last auf ihm, wie sagt man das? Keine Ahnung. Es ist einfach zu viel, weißt du? Also viele sagen dann in der Presse so, boah, der hat 100 und irgendwas Millionen gekostet, der muss jetzt performen. Und als Spieler denkst du dir so, hey, ob ich 30 oder 70 Millionen gekostet habe, das kann ich irgendwie nicht beeinflussen. Mich freut's, dass Liverpool in ihm in dieser Saison einen kleinen Lichtblick hat, weil bei Liverpool läuft's ja wirklich nicht so phänomenal. Es ist gut, dass wir jetzt vor der WM Confidence tankt, weil das braucht er. Er braucht dieses Vertrauen. Mich freut es sehr, dass er sich sehr wahrscheinlich mit Musiala wie bei der EM gut verlinken kann. Es tut dem deutschen Fußball gut, dass Wirtz so spielt, dieses Vertrauen wieder bekommt. Und ein vicious circle. Also wenn man kein Vertrauen hat als Spieler, dann spielt man schlecht und wenn man schlecht spielt, hat man kein Vertrauen. Ich glaube, bestes Beispiel dafür ist Timo Werner jahrelang gewesen und jetzt Florian Wirtz tankt bei jedem Spiel Vertrauen, spielt dann im nächsten Spiel gut, hat dann wieder mehr Vertrauen, spielt dann wieder gut. Also es ist so ein Ding. Der Spiegel, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der hat es ja betitelt mit einem French Crop erfolgreich auf der Insel. Wisst ihr, was ein French Crop ist?
Ja. Er hat sich angepasst. Er ist assimilierter. Er ist assimilierter Brite.
Ein French Crop ist ein Haarstyle, so ein bisschen an den Seiten so ein Fade und vorne so ein bisschen so weirde Sachen.
Also einfach dieses Hässliche, ja, wunderbar. Nee, also ich fand das Bashing, fand ich eigentlich auch immer ein bisschen überzogen, weil man, also die komplette Liverpooler Mannschaft hat ja nicht gut gespielt in der Zeit, wo er auch nicht gut gespielt hat. Deshalb fand ich das immer irgendwie fies, das in dem Einzeltransfer jetzt festzumachen, weil, also sie stehen ja immer noch, glaube ich, auf Platz 7 oder sowas. Also das ist ja auch ein bisschen, ich glaube aber, dass sich die komplette Mannschaft jetzt gerade ein bisschen regeneriert und vielleicht auch wieder an die Erfolge anknüpfen kann, beziehungsweise einfach in die Spur jetzt endlich mal reinfindet und die PS auch tatsächlich auf die Straße bringen kann. Ja, ansonsten würde ich sagen, es haben wir schon wieder eine gute Stunde hier auf den Tacho gebracht. Wir haben über viel gesprochen. Wir hatten die Winterspiele, wir hatten Schalke, wir hatten ein bisschen Bundesliga, wir hatten auch mal wieder einen Blick ins Ausland, wir hatten ein nostalgisches Quiz vom lieben Brian. Und bevor wir euch jetzt in die wunderbare Woche entlassen, übrigens eine DFB-Pokalwoche, würde ich sagen, empfehlen wir euch wie jede Woche ein paar Spiele, die ihr auf jeden Fall gesehen haben müsst. Hannes, was ist dein Match of the Week? Was sollten die Leute gesehen haben?
Es ist mein persönliches Highlight, weil ich ins Stadion gehe. Ich bin am Dienstag im Olympiastadion, schaue der Hertha zu, wie sie im Viertelfinale gegen Freiburg spielt. Und mich würd's freuen, tut mir leid, Noah, aber mich würde es für die Stadt, für die Herthaner, würde es mich freuen, wenn sie den Einzug ins Halbfinale schaffen, weil ich glaube, der war noch nie so greifbar. Ich weiß, es ist ein bisschen lange her, dass wir zu dritt im Stadion waren, aber ich werde gerne an diese Tage mich erinnern, wenn ich wieder da bin. Und ja, Freiburg gegen Hertha, DFB-Pokal-Viertelfinale ist mein Spiel der Woche.
Zieh dich warm an, mein Freund. Es wird sehr kalt. Ich habe noch nicht mich final entschieden, ob ich hingehe oder nicht, aber ich würde mich auf jeden Fall an deiner Stelle warm anziehen. Brian, du darfst jetzt nicht das gleiche Spiel sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du aus dem Hut zauberst.
Ja, es ist blöd. Ich hatte ja schon am Montag gesagt zu Hannes, zu dir war das damals, dass ich das nicht guten Gewissens empfehlen kann, einfach aufgrund der dürftigen Spielweise von meinen Freiburgern. Deswegen bin ich mal gespannt, was Hannes zu erzählen hat, wie das Spiel wird. Ich befürchte, ich gehe schwer davon aus, dass Freiburg dieses Spiel nicht gewinnt, weil einfach die Qualität meiner Meinung nach nicht ausreichend ist, um so ein großes und wichtiges Spiel auch zu Hause gegen Hertha gewinnen zu können. Deswegen habe ich geschaut, was denn sonst noch so geht in anderen Ligen, weil ich finde, in der Bundesliga ist es auch nicht so ganz klar, was da für mich Spiel der Woche ist. Und ich habe mich mal entschieden, auch angesichts meiner Vergangenheit in die italienische Liga zu schauen. Und da ist das Derby d'Italia am Samstag, den 14. Februar. Und da spielt Inter gegen Juventus. Das ist das Aufeinandertreffen des Ersten gegen den Zweiten. Ersten gegen den Vierten.
Stark.
Entschuldigung, Ersten gegen den Vierten. Aber mit einem Spiel weniger für nur Juventus. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich durchaus mal anschauen kann.
Finde ich sehr schön, dass du ein Derby raussuchst. Da knüpfe ich direkt an. Und ich habe mir nämlich, glaube ich, eine Liga rausgesucht, die hier noch nie empfohlen wurde in dieser Runde. Und zwar die sogenannte Admiral-Bundesliga. Wir schauen nach Wien. Am Sonntag ist Wien, Derby, die Austria spielt gegen Rapid, gell? Und da könnt ihr mal reinschauen. Die Violetten gegen die Rapid, ja. Schaut mal rein.
Haben wir nicht mal über die gesprochen, weil einer von den Spielern von irgendeiner Mannschaft einen homophoben Gesang angestimmt hat, nachdem die das Derby gewonnen haben?
Das kann sein, ja. Das könnte vorgekommen sein in einer unserer 130 Folgen. Aber ich glaube, wir hatten es auf jeden Fall noch nie als Match of the Week. Dementsprechend schaut gerne nach Wien, Austria gegen Rapid. Bestimmt immer cool. Da ist auf jeden Fall auch richtig Feuer drin in dem Derby.
Ja, definitiv.
Schön. Ich wünsche euch eine wunderbare Fußballwoche. Genießt die Zeit. Schaut hier und da mal gerne bei den Winterolympischen Spielen rein. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten hören und sehen wir uns wieder nächste Woche in alter Manier. Vielleicht dann wieder Montagabend, damit wir wieder alle Spiele beisammen haben. Und jetzt kann Hannes endlich in Ruhe Bayern gucken gehen.
Jungs, ich wünsche euch einen schönen Abend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genießt die Zeit und schlaft gut.
Macht's gut, meine Lieben. Ciao, ciao.
Ah, fuck, wir haben wieder keinen Folgentitel.